Ey, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten, weißt du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil Fan werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Wing-Schleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte. So, dass halt richtig knallt.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Ja, ich finde auch, etwas Alkohol könnte dieser Sendung gut tun. Drink responsible.
Ich habe ausnahmsweise am Freitag nichts mitgebracht. Ich dachte, clean auf Red Bull heute.
Stimmt, es ist Freitag sogar. Uns sogar, um die Hüllen fallen zu lassen, es ist mittlerweile 19 Uhr an einem Freitag. Wir sind heute eine Late-Night-Sendung fast.
Das liegt ja eigentlich nur daran, dass ich heute aus den Tiefen der Verwaltungswissenschaften endlich wieder aufgetaucht bin nach einer 4-stündigen Klausur. Es ist wirklich ein geiles Gefühl. Also du setzt dich um 14 Uhr, hat diese Klausur angefangen, es war eine Klausur at home. Und um 14 Uhr...
Ach, du warst gar keine Uni, du warst zu Hause die ganze Zeit.
Ich war zu Hause.
Online-Uni.
Jetzt verstehe ich doch überhaupt.
Das ist eine Online-Veranstaltung gewesen. Und dann kriegst du eine Internetseite, die wird um 14 Uhr freigeschaltet. So quasi so. Und dann sitzt du schon 5 Minuten vor 2, sitzt
wie so ein
schon da
Supreme-Kit, was so einen neuen Hoodie kaufen will.
Genau. Und dann um 14 Uhr, Schlag 14 Uhr, Reload. Und dann kommt diese
dann
Aufgabe.
Resell.
Dann so 3 Aufgaben. Okay, ich kann die. Also ich verstehe sie zumindest.
Aber ganz kurz, wie kriegen die das hin, dass du keinen anderen Tab aufmachst und alles googelst?
Man durfte alles benutzen.
Ja?
Du durftest alles benutzen.
Man durfte googeln bei einer Klausur?
Ja. Okay, du durftest gesamte Materialien benutzen. Dafür waren die Fragen ein bisschen anspruchsvoller. Deshalb waren die Fragen dann also nicht nur Einzelfragen, sondern es waren so Kombinationsfragen. Du musstest dann eine eigene Transferleistung so quasi her.
Ich stelle mir das voll abgespaced vor. Mein Cousin hat eine Zeit lang Prüfer gemacht, also bei Prüfungen geguckt, dass keiner abschreibt und so, weißt du? Ja. In einer physischen Uni so.
Ja.
Und jetzt habe ich mir deinen Job gerade in digital vorgestellt.
Ja, das
wäre so. Jetzt live Research machst, Digga, auf was von der Seite bist du eigentlich?
Über TeamViewer
so.
Komm mal 45, Kollege.
Hey, du!
Runter.
Warum sehe ich dich nicht? Hände auf den Tisch!
No downloads. Also okay. No downloads, motherfucker.
Okay, krass. Ich war letzte Woche in meiner alten Schule, wo ich Abi gemacht habe, und das war ein ekelhaftes Gefühl da zu sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie, als du gesagt hast gerade, das war ein geiles Gefühl, habe ich mir dich in so einem Prüfungssaal vorgestellt.
Ja, das gibt's aber auch.
Du warst auch vor Lockdown, warst du in der richtigen Uni, oder?
Naja, also die Prüfungen werden in einem richtigen Hörsaal abgegeben. Ich bin ja an der Fernuni, ja? Das ist quasi Feierabendstudium.
Was denn jetzt?
Aber
jetzt
du hast doch gerade gesagt,
ich bin an einer Fernuniversität Hagen. Aber die haben Kooperationen mit allen möglichen Universitäten. Das heißt, die Prüfungen, die ich schreibe, gibt es normalerweise live vor Ort.
Aber das war jetzt keine Prüfung, doch.
Doch.
Aber wegen Lockdown.
Corona.
Ach, ja. Okay.
Wegen Corona gab es die jetzt online. Ja. Normalerweise gehst du an die Technische Universität, das ist ein riesen Hörsaal, da setzt du dich rein und dann ist
Campus dein Cousin.
Bruder.
Ja, da ist dein Cousin da.
Und guck, dass du nicht abschreibst. Mein Cousin.
Dein Cousin?
Shoutout an Tag Cousin.
Und Base Ventura. Sitzt dann dort und guckt, dass ich nicht abschreibe.
Ja.
Und dann stehe ich mich so aufs Klo und dann habe ich dort die Reader versteckt.
Geil, oder? Wir als Kind.
Genau,
wie aber, als Kind.
Nee, aber nee, das schafft man eigentlich gar nicht. Also das kannst du nicht. Also du kannst wirklich nicht spicken. Du musst es einigermaßen wissen. Aber was geil ist, ist halt wirklich so 4 Stunden Klausurzeit. Ja? Du denkst irgendwie so, hey, 4 Stunden, ewig lang. Mhm. Was machst du da? Und dann kommst du ja auf so einen Film und bist halt so 4 Stunden im Flow und schreibst und machst und tust und so weiter. Ich habe 6:10 habe ich diese Klausur abgeschickt. Ja, bis dahin habe ich durchgeschrieben und durchgearbeitet.
Wow.
Ich habe nebenher noch ein bisschen so Peter Fox Interview bearbeitet. Aber ey, gehört dazu.
Für die Kultur.
Multitasking muss sein.
Ja, ist geil. Ich habe letzte Woche ein Beatbattle mitgebracht. Das war ähnlich. Da hatte ich 1 Stunde Zeit, um ein Beat zu bauen.
Siehst du?
Das war genau das gleiche, Steiger, nur in cool. Genau.
Schön, dass ich das erfahre.
Wusstest du das nicht?
Nein.
Reden zu wenig,
Steiger. Ey, Kapuz.
Hey, Steiger.
Du bist hier in der Sendung, das ist voll geil.
Ich bin in der Sendung, Mauli, was geht?
Auf Sendung auch.
Auf Sendung, ich bin so nüchtern, wie man nur sein kann. Ein bisschen Red Bull, ein bisschen, auf jeden Fall, du hast auf bisschen jeden Kekse Fall gegessen.
Hier, also es hat gut gerochen, als ich reinkam vorher.
Ja, klar.
Ist das selbst angebaut, homegrown?
Nein,
keine. Ich habe mal so ein Automatikkraut gehabt, das hat genauso gerochen.
Remote Kush aus Neukölln.
Mit deiner, auf dem französischen mit deiner Kifferhistorie ist das noch geiler, wenn du so eine Begriffe manchmal droppst. Das ist, ey, ich wollte immer mal ein guter Kiffer werden, aber da war ich immer besoffen am 1. Mai an der Spree und dann bin ich mit dieser Liane in den Kanal gekracht und so und das seitdem nie wieder.
Ja, aber ich habe es selber angebaut und haben es zum
wirklich?
Trocknen. Ja, dann haben wir es zum Trocknen irgendwie so reingemacht. Hey, das hat so gestunken. Dann habe ich es draußen in so eine Kiste gepackt, weißt du, in diese Kiste, die auf dem Balkon steht, dann ist es schimmelig geworden. Ja, ja.
Naja.
Ja, die Vegetation.
Jetzt ist nur noch die Hälfte da.
Tja.
Oh. Ich habe so aussortiert.
Okay. Wisst ihr alle Bescheid.
Das ganz Schimmlige rauche ich nicht mehr, kannst du vergessen.
Ey, damals bei der Hausdurchsuchung, ey Mann, dann liegt dann so ein bisschen Haschisch so auf dem Schrank. Ja, das liegt ja schon seit 10 Jahren.
Die Haschisch-Kakerlake, ja? Jeder kennt sie.
Dann kommen diese Typen da so von der Hausdurchsuchung und wedeln mit diesem Päckchen vor den Augen. Herr Steiger,
so
Sie als Sportler. Dann kriegst du noch eine Anzeige wegen BTM. Das wird dann eingestellt. Du kriegst du so einen hochoffiziellen Brief. Weißt du, wahrscheinlich ist das Porto mehr wert gewesen.
Als das Hasch.
Habe ich auch zur Begrüßung gekriegt. Aber reden wir jetzt natürlich nicht weiter drüber, ne?
Naja. Muss nicht sein, Digga.
Muss nicht
sein. Worüber?
No self-snatching, please. Außer es ist verjährt.
Das ist einer der Lieblingsrapper von Mauli, der hat dich da immer so angeschleppt, der Kapuziner.
Bro, ich muss wirklich sagen, ne, das Sumpftape, als ich das auf Kassette in meinem Walkman gemacht habe.
Hast du?
Nein, Dicker, aber schön wär's schon. Schön wär's schon.
Hol dir eine Box, Digga. Es sind noch genug draußen. Also
aber als ich das gehört habe, da waren teilweise so hermetisch abgeriegelte Zeilen. Da war ich so, Bro, was ist mit, wie. Hat er so die Lebensformel gecheckt und probiert mir das gerade über Texte zu sagen, verriegelt?
Ja.
Oder er ist auf einem ganz anderen Film. Aber ich fand super krass. Ich habe öfter Songs von dir im Radio gespielt, als wir noch so Radio, so abgehobene Radio-Dudes waren. Jetzt sind wir coole, freie, medienschaffende.
Geile Nummer, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Hast du mich im Radio gespielt?
Natürlich.
Geilele.
Jetzt sind geiles wir Nummer 3, der Musikpodcast.
Ja.
Bei Spotify.
Mit 2 Accounts schon gewesen. So.
Fetti.
Worum es eigentlich gehen sollte ist.
Ranking.
Als ich dann diese Session von dir mit Candice gesehen habe, war ich erstmal so, hä, okay, wo kommt sie jetzt reingesteppt? Weil sie hat ja angefangen, ne?
Ja.
Also, wo kommt sie jetzt her? Ja, auch gleich geschrieben, ist so, hä, voll krass und so, wo kommst du jetzt hergesteppt und was dein? Und
Candice,
sie so,
Berliner ja, Homegirl.
Sie so, Purity. Ja, ich mache seit 2 Wochen Musik und so. Ich dachte, ich mache jetzt auch nicht so, was?
Okay. Yeah.
Und dann habt ihr auch einen Song zusammen, den danach spielt, wo es auch darum geht, so, yo, wollen wir mal vielleicht kurz anfangen mit den ganzen Rappern, die N-Bombe gedroppt haben und nie ein Statement dazu gezogen haben.
Word. In einem Zeitraum von 20 Jahren.
Und dann haben wir auch ausgemacht, ey, kommt mal zu uns in den Podcast, wenn ihr Zeit habt. Dann haben wir diesen Termin heute gefunden. Und jetzt in der Woche vorher könnte es eigentlich kaum aktueller sein, weil Jamule einmal durch die ganze Presse gegangen ist. Und der jetzt sogar am Tag, als wir aufzeichnen, noch ein Statement, was so ein Entschuldigungsding sein sollte, hochgeladen hat. Plus PA Sports, der ihn gesigned hat, hat ein Statement hochgeladen, was sagt, wir sind farbenblind, Rassismus gibt's gar nicht. Was ist mit euch so?
Ganz billige Nummer.
Es ist alles völlig strange. Also genau, ich weiß nicht, wo man da anfängt bei der ganzen Geschichte, aber du kannst gerne von hinten aufrollen. Hier mit jemandem am Tisch, der diverse Platten mit N-Wort verlegt hat, ohne dich jetzt in die Pfanne hauen zu wollen. Das ist ja einfach, ne?
Das war der lange Plan von dir, oder? Dass du angefangen hast, so, ja, im Bereich von 20 Jahren.
Nee, Campus, aber interessante Musik, müssen wir mal einladen irgendwann. Nee, genau.
Also, ja, wir haben es damals ja auch veröffentlicht. Der Platten haben wir allerdings nicht veröffentlicht mit dem N-Wort. Ich glaube, das waren damals noch Tape-Zeiten. Aber das ging relativ schnell, dass sich ja dann Leute so aus dem Ruhrgebiet, ich glaube, Darko damals auch ziemlich schnell bei uns aufgeschlagen sind und gesagt haben, ey, das ist komplett uncool.
Ja.
Und dann haben wir das auch.
Ja, damals wussten das auch schon genug Leute, dass das eigentlich nicht klar geht.
Ja.
Aber schwarze Leute haben sich damals wenig drüber aufgeregt oder einfach das eher belächelt oder, weißt du, sogar teilweise noch rumgekuhnt bis heute so.
Also was da...
Da reichen die Pole weit auseinander, so, ne?
Da würde ich.
Guck mal, wer da reingesteppt kommt.
Ja. Yeah.
Guck mal, fließender Übergang.
Der Youngin.
Ich drück hier auf Youngin Record.
Der Wechsel.
Und dann gehst du in die Berlin.
Can I have a little drink? I'm so thirsty.
Was willst du? Wasser? Wasser.
Guck mal, so ein hier.
Danke dir, mein Lieber. That's perfect. Yeah. I don't know what it is, but...
It's ginger. Du weißt doch, the power of ginger. Schmeckt ein bisschen strange ohne Jägermeister, aber für die Uhrzeit voll okay.
Für die Uhrzeit voll okay.
Ja, ist doch Freitag, du weißt. Ich muss kurz einen Gesocktag jetzt machen. Ja, du hast voll recht. Also dieses ganze Jamule-Ding habe ich überhaupt nicht online oder so jetzt selber mit meinen eigenen Ohren und Augen gar nicht mitgekriegt. Nur aus Erzählungen und Mundpropaganda hören sagen, ist einer von ganz, 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 ganz vielen Vorfällen und Dingern und Fehlverhaltensweisen oder Fehlsichtweisen oder Missrepräsentationen von wie Hip-Hop sich selbst behandelt in Deutschland, kurz gesagt. Oder wie nicht schwarze Artists, schwarzen Artists oder der schwarzen Community, die noch in meiner Sicht noch nicht mal eine zusammengewachsene Community ist, deutschlandweit, weil wir nicht alle genug miteinander sprechen, aber das ist ein anderes Thema, wie die zueinander stehen. So. Es kam ziemlich herabwürdigend wieder rüber, würde ich sagen, in dem Moment. Und das ist aber eine Sache, die ständig passiert und die halt von schwarzen Artists sowie auch vom schwarzen Publikum immer noch geschluckt wird und geschluckt wird und geschluckt wird und geschluckt wird. Und jetzt ist mir halt irgendwann aufgefallen, Anfang des Jahres, wieder aufgefallen, durch andere Konsorten, dass das anscheinend nicht abnimmt, sondern zunimmt. Und das ging gar nicht klar. Da habe ich mir auch teilweise gesagt, was soll ich dazu sagen? Ich habe noch nie Rap über Rap gemacht, fand ich immer scheiße, fand ich immer corny. Und habe in einer Gruppe, wo ich reingeholt wurde, so eine schwarze Untergrundgruppe so in Hamburg, gefragt, wie die Leute das sehen. Und alle meinten so, Kappa, mach mal einen Track drüber. So. Rap mal einfach drüber. So. Sag einfach alle, die dir einfallen, die gesagt haben und so. Und ich so, wer fällt mir als erstes ein? Alles klar, King of Rap damals, boom. Bin in Berlin gelandet und habe direkt aus dem Feeling raus, aus der, du weißt, zufällige Wiedergabe, YouTube-Playlist gegen King of Rap Instrumental an. Ich so, da war doch was, weißt du, das war im Januar oder so. Hab King of Rap Remix geschrieben, so. Der ging auch schon eigentlich noch spezifischer auf das Thema sehr gut ab, so. Und hab dann halt mir den Track oder den Beat von Afro und Da Force und Chanel damals dann als Fortsetzung dafür genommen, weil ich gesagt habe, ist DHM, also nicht Deutschrap History Month, sondern Deutschrap History Maßnahme. So, und das wird sich auch noch weiter fortsetzen. Da ist auf jeden Fall kein Ende in Sicht.
Aber wie viele...
Die sollte ab und zu mal ein Classic schlachten.
Wie viele...
also ich wollte...
Geile Ansage.
Da schon noch mal ein... Kurz anknüpfen, weil wir sind ein bisschen unterbrochen worden, als du reingesteppt bist. Also weil ich glaube, dass wir da schon auch ein unfassbar großes Maß an Ignoranz damals auch hatten.
Ja.
Klar, war im Keller und wir haben Tapes rausgebracht und bla und dies und wir waren eine gemischte Gruppe und so weiter und so fort. In dem Moment, in dem andere Leute aufgetaucht sind und irgendwann schon auch nachdrücklich darauf hingewiesen haben, so ey, geht nicht klar, haben wir das auch, denke ich, eingestellt. Nichtsdestotrotz kamen trotzdem auch noch weitere Veröffentlichungen raus mit rassistischen Beleidigungen. Eine ging auch gegen Afrop. Damals habe ich dann auch angerufen, den auch eigentlich mich auch persönlich bei ihm entschuldigt. Das sind alles auch Sachen, die ich heute nicht mehr rausbringen würde und die man heute auch, glaube ich, von einem anderen Standpunkt, von Awareness irgendwie auch nicht mehr bringen kann.
Ja. Ja, deswegen sind wir hier, das auch mal zu updaten, so, ne?
Bisschen verrückt auch manchmal, manchmal habe ich den Eindruck, so manche Leute machen es dann mit Absicht nochmal, um einen draufzusetzen.
Weißt du, Edginess, alle nur Shock Value denken die. Und ein bisschen provozieren ist ja okay, solange ich nicht über die Linie gehe, aber die Leute wissen nicht, die schlucken die ganze Zeit weiter. Und du weißt, was passiert, wenn zu viel geschluckt wird, dann fängt die Bombe an zu ticken und die Bombe tickt schon lange. Nur weil Leute, also ich meine, trotzdem wurden in verschiedenen Szenen und in allen möglichen Städten Leute, die diese Linie übertreten haben, auch regelmäßig aufgeklatscht und andere Leute sind dafür wieder reingegangen und was weiß ich. Und das ist ein nie endender Teufelskreis, aber was Rap in Deutschland einfach noch nicht verstanden hat, ist dieses, je mehr Schwarzes untereinander und vor Weißen zulassen, desto länger dauert es, bis wir die Scheiße los sind. Und deswegen habe ich aufgehört, seit knapp 4 Jahren es selber zu sagen und mir geht's auch seitdem besser. Ich schwöre, ich fühle mich wie ein Veganer oder so.
Das ist ein krasser Punkt, weil ich glaube, was was so die Verbindung ist zwischen eurem Track und dem, was du gerade geschildert hast, aus der damaligen Bunkerperspektive, ist ja, in dem Track sagt ihr, Rapper sagen das, weil sie wären gerne auch schwarz. Und ich glaube, das ist voll der Punkt, ne? Wenn ein Savage sich hinstellt und sagt, ja, ich bin weiß, aber alle Big L's und so sagen das doch auch. Warum kann, ne? So, ich sag das jetzt einfach, scheiß drauf und mal gucken, was passiert. Und dann passiert erstmal eine Weile nichts. Dann ist das so, dann wie eine Legitimation und jeder Tag, an dem Darko noch nicht nach Berlin fährt und sagt, weil, also, musst du dir mal reinziehen.
Denken 10 Leute mehr, sie können es auch bringen.
So, musst du dir mal reinziehen, dass der sich dazu auserkoren gefühlt hat, zu sagen, ey, ich wohne im Pott, so, ich fahre jetzt nach Berlin. Nein,
das hat er nicht gemacht. Wir haben uns ja getroffen auf einem Festival.
Ah, okay. Ich dachte, der ist zu euch in den Mucker gefahren. Ich weiß, wo die sind. Ich fahre da jetzt hin. Okay, krass.
Nein, aber also, da muss man auch dazu sagen, dass sich die Tapes über einen gewissen Kreis auch irgendwann mal so, egal, also wirklich, so, das ist nicht zu rechtfertigen. Ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass man das in seinem Umfeld irgendwie so schluckt und denkt irgendwie so, ey, dann gibt es die Legitimation, dann darf man es
sagen. Ich war einfach verwirrt, so, weißt du, also kurz vor die Geschichte, wie ich das erste Mal erfahren habe, war so, ich war 11, 2000 oder so, wo King of Rap rauskam, der Beat ging los, ich denke, oh, geiler Beat, ist bestimmt New York-Shit. Guck, Schwarz-Weiß-Video könnte sein, ich so, könnten auch deutsche Straßen sein. Puff, und er kommt rein mit den ersten Lines. Tach, ich so, oh krass, das ist deutsch und so. Hm. Und dann droppt er aber das Wort zwischendurch und ich sehe taktlos da mit Strumpfmaske und einen, so halt ein Bruder so mit Afro auf der Treppe und denk so, hä, wie kann das sein? Und er zeigt Westside-Zeichen und so. Ich bin so total irritiert. Denk mir so, echt, ja, war irgendwo peinlich so. Hab mich so ein bisschen da schon so als Elfjähriger so ein bisschen geschämt, aber weil der Beat auch geil war und ich eigentlich bouncen wollte, war ich da schon so im krassen, unbequemen Zwiespalt auf jeden Fall gepackt. Aber ich
verstehe nicht, warum die unbedingt das Wort sagen wollen so.
Das verstehe ich auch bis jetzt nicht. Aber ich erkläre mir das so, dass das so der letzte fehlende 1% ist, den sie sich auch gerne so vereinverleiben wollen, weil es sich bestimmt noch geiler dann anfühlt. Mhm. So wie eine Droge oder so, keine Ahnung. Ja. Das ist das Problem. Wir haben uns gegenseitig zur Droge gemacht.
Ich glaube, du beschreibst es, glaube ich, ganz gut. Ja. Es ist so ein Wunsch, dazu zu gehören und irgendwie so, hey, wir sind in diese Kultur und wir dürfen es sagen. Weißt du, dieses... mit dem Augenzwinkern, ey, du hast doch nichts dagegen, dass ich sage, weil das passiert auch ganz oft und ich finde es sehr, sehr, sehr unangenehm mittlerweile und ich meine, im Endeffekt, ey, weißt du, niemand fehlt dieses Wort, wenn man es nicht sagt. Sag's doch einfach nicht. Warum musst du es sagen?
Genau.
So, das ist halt,
und das gilt
halt
für beide. Das gilt für beide, denke ich.
Verstehe. Aber mir geht's manchmal auch so, warum denn jetzt schon wieder eine frauenbeleidigende Line in irgendeinem Track. Warum denn jetzt schon wieder irgendwie was gegen Schwule? Ja. Weißt du, so
es das ist das Ding, ich glaub,
nichts, wenn du es nicht sagst.
Ja.
So. Außer 4 Bars, die du anders füllen musst, so ohne Hass. Weißt du,
ist so. Du hast von einem echten MC gesagt. Ich habe selber gar nicht mitgekriegt, als ich aufgehört habe, mit Kraftausdrücken zu rappen, war das schon Jahre her. Und meine Mom irgendwann zu mir so, oh, voll gut, du machst ja auch gar keine Kraftausdrücke mehr und so. Und ich so, hä? Habe ich nicht neulich erst irgendwas, du kennst, du gehst in deinen Kopf.
Aber der war doch hart. Genau, der war doch hart.
Dann habe ich aber nicht gefunden, weißt du? Ich meine, so bis 4, 5 Jahre zurück. Ich so, ey, krass, sie hat eigentlich recht, so, weißt du? Und da ist das auch so. Aber manche Rapper haben auch nicht den Anspruch. Und ich finde, Rap soll grenzenlos bleiben. Auch Battle Rap und so, es soll keine Grenzen geben. Rap kann auch nicht politisch korrekt sein, braucht es nicht. Kein Mensch kann politisch korrekt sein, ist eine Riesenillusion. So ist ein Selbstbeschiss, wenn man versucht, politisch korrekt zu sein oder antifaschistisch Rap zu machen, ist eigentlich gar nicht möglich. Das ist schon ein Widerspruch in sich selbst. Aber trotzdem kann man menschlich korrekt sein in Rap und das widerspiegeln. Rap zu machen,
ist auch ein Widerspruch
in sich. Ist es auch, aber trotzdem gibt es das, weißt du? Also ich verstehe das, also von mir aus gesagt, und erwürg mich nicht dafür, Brüder und Schwestern, aber von mir aus gesagt, ist heute in dem Denkensstand von 2020 sogar faschistischer Rap seine Daseins-Scheiße hat. Weißt du, wie ich meine?
Berechtigung, warum?
Rap ist so mächtig, dass er sich in alle Schichten ausgebreitet hat. Es ist ja jetzt auch im Pop. Pop funktioniert ja kaum noch sogar ohne Rap, weißt du so. Also wenn Leute richtig, richtig noch mehr verkaufen wollen, als mit nur Pop, dann noch einen Rapper dazu holen. Und Rap ist doch schon auf Pop-Level. So, wann war Rap je so mächtig und hatte so viel Kohle verursacht weltweit? Aber, so,
weißt aber nichtsdestotrotz, also es gibt ja immer wieder jetzt Berichte darüber, dass irgendwelche rechtsnationalen oder faschistischen Rapper irgendwie auftauchen. Ich akzeptiere sie einfach.
Ja, Nazi-Rap. Nee, also, muss man auch nicht akzeptieren, auf also keinen
ich
Fall.
Ich akzeptiere sie nicht in dieser Familie. Ich will sie ja nicht drin haben. Ich finde, wir haben genug zu tun mit einem anderen Scheiß, der so in den Köpfen rumschwirrt.
Ja. Ich kategoriere die so in die.
Das sind Nazis, die gehören, denen gehört aufs Maul.
Ja, ich kategoriere die so in diese nicht familiär geführte Kaste von Stiefkindern. Von Rap. Weißt du? Weil, pass auf, weil wir haben doch jetzt schon bestimmt vielleicht ein, zwei oder anderthalb Generationen so in Rap, wo Rapper sagen, die rappen zwar jahrelang schon, aber sagen, sie ficken Hip-Hop und fake Hip-Hop und ich bin kein Teil von Hip-Hop. Das sind auch Stiefkinder, weißt du, ich meine? Und das finde ich so von der Ignoranz her ungefähr ähnlich. So, weißt du, ich meine, das eine ist nicht korrekt der Kultur gegenüber, das andere ist nicht korrekt Menschen gegenüber, aber natürlich ist die Kultur dann damit inbegriffen. Also wundere ich mich nicht, wenn sie das auch missachten oder missbrauchen zu ihren Zwecken, weil keine Musik so viel Information wie Rap bewegt. Und wäre es allein aus militärischen Gedanken hart dumm, Rap nicht zu benutzen. Weil wenn du jetzt das singen, versuchen würdest, das zu singen, so in Form von einer Hymne oder so, dann bist du ja, dann ist ja jeder Track 10 Minuten, das dauert ja ewig. Dann werden ja die sogar müde, dann wird das Bierschale und so eine Dinger. Wie sollen sich das fertig anhören?
So eine Dinger.
Keine 808s und so. So scheiße.
Die brauchen noch nicht so viel. Reicht auch Blut.
Ja, du weißt doch, die essen heimlich Döner und so. Die haben ganz andere Probleme, weißt du? Ich meine, die essen heimlich Döner, dürfen dabei nicht gesehen werden, haben dann einen Albtraum davon, dass sie vielleicht dabei gesehen werden könnten.
Ja,
sie sich Ignoranz. Ich kann gar nicht recht sein. Stiefkind von der Dönerkultur.
Mein Lieblingsdönermann.
Quote. Also es ist doch eh irre. So, überall in Europa sind rechte Leute gerade am Reisen und besuchen sich sogar gegenseitig. Aber früher, jetzt vor in den 90ern oder so, hätten sie in Deutschland mies in die Fresse bekommen von ihren eigenen. Es ist halt jetzt andere Zeiten, wie gesagt, das sind andere Zeiten. Wir sind alle aufgewachsen mit diesen einen Homie oder zwei Homies oder irgendwem Besonderes haben wir vielleicht erlaubt, das Wort zu uns zu sagen. Aber mit der Zeit wurde das immer unangenehmer für uns und für die Person vielleicht auch, aber vielleicht auch nicht. Warum? Vielleicht ist die Person ein Rap-Fan, vielleicht ist die Person sehr tief in Hip-Hop auch drin und will dieses, wie gesagt, ne, was wir vorhin hatten, so diesen Link zur Kultur irgendwie haben, ne, diese Approval, das heißt eigentlich Black Approval. Weil immer irgendwann jemand das Bedürfnis fühlt zu sagen, hey, der Bruder hat auch gesagt. Und das ist so das höchste Blessing, so was jemand sich in dieser verdrehten Dings vorstellen kann, ist, dass er den Pass kriegt, das Wort sagen zu dürfen. Und selbst wenn, nochmal für alle, die zuhören, selbst wenn ihr den Pass bekommen habt von dieser einen Person, es ist super weird, super verwirrt, selbst wenn es zwischen euch gilt und ihr es nicht komisch findet, zieht andere Leute da nicht mit rein. Und denkt nicht nur, weil er oder sie oder es dir erlaubt hat, angeblich das zu sagen, dass du es jetzt zu dem nächsten oder übernächsten fremden Bruder oder Schwester auch sagen kannst. So, dafür gehört dir eigentlich die Nase gebrochen und das 2020, das sollte man sich jetzt mal langsam hinter die Stirn schreiben.
Das war ich auf jeden Fall ganz guten Punkt, weil das ist halt das, was ich glaube, was diese Leute dann so als Rechtfertigung ja. Hey.
Ja, es ist so absurd, weißt du, wie ich meine?
Nervt halt, weil es, also das ist halt auch so ein bisschen das, was an dieser PA Sports, Entschuldigung, jetzt halt so nervt. Ey, ich kann doch gar nicht rassistisch sein. Ich kämpfe ein ganzes Leben gegen Rassismus. Ich kenne keine Farben.
Ja, das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Allein schon diese Redewendung, ich bin farbenblind, ist leider, und das wusste ich, da bin ich selber nicht drauf gekommen, das habe ich neulich vor ein paar Monaten erst im Internet gelesen,
so sauer, ne?
Dass diese Redewendung, ich bin farbenblind, eigentlich die Strukturen bestärkt. Weil,
sie kommt ja eigentlich nur von Weißen.
Ja, genau, weil das ist eigentlich die kürzeste, aufwandsloseste Satz, den du sagen kannst zu einer Person von Farbe oder eine schwarze Person, die sich gerade aufs Mark aufregt, um die
Diskussion zu beenden, Diskussion so in Keim zu ersticken, ja, voll.
Und komplett zu untergraben und einfach nicht dich damit jetzt auseinandersetzen zu müssen. Und wenn du, das habe ich mir 20 Jahre lang angehört, 360 Grad von diversen Leuten, die ich teilweise sehr lieb hatte. Aber was macht das am Ende mit dir, so, ne? Und wenn das jetzt auch noch dann auf einmal in Rap merkst du das, buff, buff, bist älter geworden, merkst du, ups, Rap ist eigentlich voll davon. Weißt du, ich meine?
Ich hab mehr Ahnung, erst länger im Game, so.
Ja.
Aber so.
Diese ganzen Kolonialstraßennamen und so sind auch am meisten in Hamburg, hat mir neulich ein Bruder auf einer Karte gezeigt. Wir haben hier neulich wegen Mohrenstraße und so gefeiert, weil das jetzt zum Glück umbenannt wurde. Shoutout an King Amo. Ich weiß jetzt nicht den ganzen Straßennamen, aber wir freuen uns alle. Und ja, genau. Und das ist eine Straße von Hunderten. Und die meisten sind in Hamburg. Brrr, alles wegen Hafen, alles wegen Slave Shit früher und Spicehandel und was weiß ich. Irre. Aber weiß keiner. Rappt auch keiner.
Aber drüber. Langsam fangen wir an.
Ja, langsam. Man kann auch Stück für Stück. Ne? Nicht, man kann das nicht alleine machen. Jeder schiebt sonst irgendwann Burnout und so. Man muss immer kurz Kopf aus dem Strom rausnehmen, sonst spült man durch. Ja, sonst ist Blowout. Nicht Burnout, sondern Blowout. So.
Also bei dieser Ich sehe keine Farben, das ist ja auch so ein Phänomen, dass halt Leute, die in dieser Mehrheitsgesellschaft leben, halt keine Farben sehen, weil
ihre müssen Farbe sie ja nicht. Spielt keine Rolle.
Ist halt kein Thema.
Ja.
Ja. Und deshalb sagen sie das. Und das ist eigentlich dann das Ignorante, dass sie das nicht feststellen, dass es halt eben dann auch eine Kategorie ist, wenn man die Farbe sieht, wenn man sich selber im Spiegel sieht.
Ja, das ist auch, glaube ich, generell das Problem überhaupt in der Sichtweise dazu ist, dass Leute in jetzt den jüngeren Generationen sich das nicht zuschreiben, historisch, irgendwie geschichtlich darüber was wissen zu müssen, weil sie uns das ja nicht angetan haben. Oder ich war ja nicht in Afrika und habe das Land aufgeteilt. Nein, warst du nicht. Aber du profitierst letzten Endes, allein schon deine Haltung in diesem Gespräch ist der Profit von diesem Vorteil zu haben, dass deine Hautfarbe niemals Thema sein wird, denn ihr, in Anführungsstrichen ihr, hab das zum Thema gemacht weltweit, dass überhaupt Hautfarbe irgendwas zu heißen hat. Das war nicht unsere Idee. Und das macht das Ganze halt für uns so absurd und so ignorant, weil wir das wissen. Und dann mit jemandem zu sprechen, der es ein Stück weit erfunden hat oder halt ausübt oder davon...
Ja, oder im Echo davon lebt.
So. Dankeschön, im Echo davon
lebt. Digga, weißt du, kannst du dich daran...
Im Echo davon lebt und von, halt im Echo sich auch zurechtfindet, ohne aber zu wissen, dass er sich in diesem Echo bewegt, ist leider ein großer Teil des Problems.
Kannst du dich an deine oder so an Gespräche zu Hause erinnern, die dich darauf vorbereitet haben? Oder bist du das erste Mal in rassistische Experiences reingelaufen, ohne Vorwarnung? Gab's so Talks zu Hause bei euch, die dich darauf vorbereitet haben?
Nö, also das Frühste, woran ich mich erinnern kann, waren schon so Erinnerungen halt von meiner Mom, als wir weggezogen sind, wo wir kleine Kinder waren. Und ich bin in Harburg geboren, so im Süden von Hamburg, auch ziemlich dirty immer noch. Shoutout 040, meine Perle. Muah. Und da haben wir in Neugraben gewohnt und teilweise, und Neugraben ist noch südlicher. Das waren schon fast Niedersachsen in 89, wo noch mäßig noch so End-DDR-Zeiten quasi noch waren so. Und da war auch, wie gesagt, andere Zeiten. Da war Neugraben, was heute komplett Schwarzkopfgebiet ist. Ganz, ganz bunte Nachbarschaft jetzt. War damals Glatzengegend. Und die haben ständig vor der Tür randaliert, Telefonzellen kaputt gemacht, Autos kaputt gemacht und Negerschlampe und Wände angeschmiert. Also wirklich auch da auch schon rechten Terror auch vor der Tür gehabt. Aber da war ich halt Baby. Da war ich noch Baby und sie hat da zum Glück schnell rausgefunden. Aber so mit, wo ich 4 war oder so und im Kindergarten langsam kam und sie ab und zu erzählt, hat sie mir die Story schon erzählt. Aber sie war so, ja, und ich weiß noch früher, das war nicht so scheiße, hier ist schön, ne, guck mal aus dem Fenster, so wahrscheinlich, um selber klarzukommen oder so. Aber das ist jetzt so, ich wusste da schon auf jeden Fall, dass es sowas gibt. Aber wir waren da, wo wir hingezogen sind, zum Glück von jetzt direkt rechten, so Hardcore-Neonazi-Scheiß und so eigentlich erstmal kein Kontakt, bis ich so 14, 13 oder so war.
Hm. Und hat sich, also als, weil ich stelle mir das super, super krass vor, als Frau, die das selber in der Form auch noch, ja. Ich meine, so von sowas, ne, das ist ja jetzt auch nicht die Regel, das ist ja schon ein Extremfall, dass du irgendwie in so einem Dorf bist, wo du wirklich die einzige Familie bist und du hast solche Leute vor der Tür, die Sachen anzünden. Was zum Teufel? Ja, so, aber selbst wenn nicht, ne, dann lebst du in einem Land, wo du das immer wieder mitbekommst und du wirst so täglich, wöchentlich, Minimum damit konfrontiert, so, du bist fremd, du bist nicht zugehörig. So, wie bereitet man seine Kinder darauf vor? Das frage ich mich die ganze Zeit. Wenn du weißt, in dem Moment, auch wenn du, ne, rumläufst und sagst, ich bin farbenblind und ich sehe das alles nicht, in dem Moment, wo du, keine Ahnung, mit einer schwarzen Frau ein Kind hast und du weißt, du wirst ein halbschwarzes Kind gebären und in diese Gesellschaft lassen, weißt du, in dem Moment, wo du weißt, du bekommst es, weißt du, okay, das wird passieren, früher oder später.
Ja, aber das ist auch so. Das Ding ist, meine Mom war ziemlich jung. In der Zeit war das noch normal, Anfang 20 Kinder zu kriegen. Heute, du weißt, du bist Anfang 20, was weiß ich, 21, 22 Jahre alte Pärchen an und denkst Teen Pregnancy. Aber damals waren ja 20-Jährige so fast wie 30-Jährige heute.
Ja.
Weißt du, ich meine? Und vorbereiten, nein, eigentlich gar nicht. Sie war ja selber ein Grenzgänger und hat wissentlich Neuland betreten, indem sie halt mit einem schwarzen Mann ein Kind macht in Deutschland. Und habe bestimmt auch irgendwie ein Stück weit rebelliert, aber so, sie kam jetzt nicht so, meine Familie war jetzt nicht irgendwie rechts geprägt oder so, im Gegenteil. So, weißt du, mein Opa mütterlicherseits war KZ-Flüchtling und so weiter.
Kennis, gab es bei dir in deiner Familie, dass dir gesagt wurde, ey, pass auf, so, da draußen ist eklig?
Nö. Mm-mm. Nee. Mm-mm. Man hat einfach so die Erfahrung gemacht, dann einfach um Spielplatz und so. So.
Ja. Ja, eigentlich so, ne? So ist so, unter Kindern einfach. Mm, Grundschule und Spielplatz, da geht's los.
Ja, Mann.
So, Kindergarten bei mir nicht so. Nee. Oder vielleicht hat da auch schon ein, zwei Mal jemand N-Wort gesagt, aber da wusste ich noch gar nicht, was das heißt und hab's mir jetzt auch nicht gemerkt. Aber Grundschule ging safe los. Hm. Ja. Also Grundschule ist ja für alle Kinder die Feuertaufe. Du weißt, Kinder können
grausam. Ja, ja.
Wir waren alle keine Engel in der Grundschule. So. Ich war so auf einer ziemlich weißen Grundschule so. Und alle um mich rum waren eigentlich alles kleine Timmys und Torbens und Thorstens und Buffpuff. Ich fand die auch alle nice und so, aber ich war trotzdem immer der Alien. So. Oder ich war der Star. Aber meistens war ich so der Alien. Oder der Alien-Star. Aber eigentlich meistens war ich der Alien, so, weißt du? Das war schon scheiße in der Grundschule.
Wo bist du auf? Berlin. Zehlendorf,
ja? Hup.
Mhm.
Und da auch zur Schule gegangen?
Mhm. JFK bin ich gegangen. Kennst du
die Schule? Ja. Das ist eine amerikanische Schule, muss man dazu sagen.
Ja, Mann.
Singt ihr da Nationalhymne tags? Morgens?
Nein.
Okay, gut.
No? Hell no?
Wenn ich einen Start hätte, dann müsste man morgens in der Schule rappen.
Ne? Ne? Müsste man einen Klassiker killen
vorher. Ja, immer einen Klassiker
killen.
Und wie ist das dort, aber an der amerikanischen Schule, wie ist das dort behandelt worden? Ich meine, da gibt's ja schon auch nochmal so einen anderen Diskurs. Also der amerikanische Diskurs in Sachen Black. Und das ist ja schon auch weiter und das Thema ist ja dort auf einem anderen, auf einer anderen Ebene schon seit längerem und seit langen Jahren irgendwie diskutiert. Es ist ja jetzt nicht, dass es jetzt fortschrittlicher oder besser dort ist, aber ich denke mal, dass es natürlich auf einer amerikanischen Schule in Deutschland auch nochmal anders verhandelt wird, oder?
Ja, wir lernen auch so American History und so, African History haben wir auch gelernt so.
Okay.
Aber wir werden immer mehr Weiße in der Schule, immer.
Aber es ging das deep so? Oder hattest du das Gefühl, dass der Geschichtsunterricht also das akkurat war so? Oder?
Bei uns war nicht so Rassismus. Auf der Schule? No.
Nee, nicht auf der Schule. Ich meine jetzt, wo die Videos euch unterrichtet
haben. Wenn ihr African History... Hast du das Gefühl, das war pflichtbewusst? Also das war so, okay, wir müssen das abhaken, weil wir sind eine amerikanische Schule. Das steht auf unserem Lehrplan, Dings. Oder hattest du das Gefühl, sind wirklich tief reingegangen, um...
Nee, nicht so...
Nee, ne? Also wahrscheinlich...
Abgehakt so.
Ja, abgehakt, ne? Auch amerikanischer Bildungsstandard.
Manchmal auch so komische Kommentare von Lehrern, war auch komisch so.
Ja.
Zum Beispiel?
Gefühlt, oder wenn man die Einzige im Unterricht war, die schwarz war, so.
Aber das ist auch so ein Ding. Das merke ich auch jetzt erst lange Zeit nach der Schule, dass so schwarze Geschichte insgesamt, wenn du dich wirklich drum kümmern willst, ungewaschen kaum zu finden ist.
Ja. Das ist mega wichtig. Warum wird es denn nicht in allen Schulen behandelt so?
Ja, ich glaube, es
widerspricht der herrschenden Lehrmeinung, ne?
Naja, nicht nur das, ist ja vor allem auch unangenehm für alle Weißen, die davon profitieren, zu sagen, ja, okay, klar können wir jetzt hier im heiligen Europa leben, weil wir die ganze Zeit Afrika ausbeuten, weil wir die ganze Zeit, ne, überall rumgegraben haben und gesagt haben, ihr gehört uns, ihr gehört denen, dumm gelaufen, dann gehört ihr jetzt Frankreich. So, das ist ja, das will sich ja keiner eingestehen. Das ist ja super unangenehm, sich das einzugestehen. Und vor allem das auch niederzuschreiben und zu sagen, das bringen wir unseren Kindern jetzt bei. Weil das ist natürlich eigentlich, was du machen musst. Ne? Und also deswegen habe ich mich auch gefragt, wie führt man seine Kinder aus der Opferperspektive daran? Aber natürlich ist das genauso ein wichtiges Ding, wie führt man die aus der vermeintlichen Täterperspektive oder was vermeintlich, aber so, ne? Das ist aus beiden Perspektiven ein super, super wichtiges Thema und da gibt's halt keinen.
Hast du recht.
Da gibt's keine Enzyklopädie für, wie du sagst, wo du sagen kannst, guck mal hier.
Das ist unsere Aufgabe jetzt, sowas erstmal zu entwickeln. Überhaupt dafür Standards zu finden, die fair sind für beide Seiten, wo man sagt, hey, man muss, um ein Gespräch auf Augenhöhe führen zu können über Sachen, die weit drunter passiert sind, aufzuarbeiten, erstmal überhaupt einsehen, dass es passiert ist.
Genau.
Auf beiden Seiten und sich an den Tisch setzen und sagen, ich weiß, dass du es nicht mir angetan hast und ich.
Ja, Mann,
aber zurückgesehen ist es trotzdem in unserer Genetik gespeichert, es wird weitergegeben, Sachen überdauern Generationen und sind halt deswegen
Ja, auch unterbewusst, ne? Auch nicht mal so deswegen.
Ganz voll. Du brauchst ja nur 5% deines Bewusstseins, um durch den Tag zu kommen. Was glaubst du, was die restlichen 95% zu treiben? Weißt du, wie ich meine?
Ich glaube, was den meisten Leuten halt wirklich, wirklich schwer fällt, ist zuzuhören.
Ja.
Auf jeden Fall.
Das ist das Allererste. Also, ich meine, das merkst du ja in diesen ganzen öffentlichen Diskussionen irgendwie so. Leute beschweren sich.
Ey, da muss ich dir was zu sagen.
Habt euch doch nicht so. Ja, das kommt ja ganz. Ganz oft. Und
zuhören ist wichtig.
Was wirklich sehr, sehr unangenehm ist und was einen selber auch immer wieder herausfordert und triggert, ist halt wirklich über Privilegien nachzudenken.
Ja. Ja,
weil du sagst natürlich auch, oder so, hey, ich bin doch jetzt hier nicht zwangsläufig privilegiert, nur weil ich eine andere Hautfarbe habe. Ja. Doch, natürlich.
Tatsächlich, ja.
Aber wir sind auch privilegiert.
Wir sind privilegiert. Wo das jetzt losging, dieses Gespräch mit Colorism noch doller und so. Ich wusste, dass das ein deutsches Konzept ist und so weiter, aber erst seit ich in Berlin bin, habe ich auch so auf Reflex jetzt dieses Jahr, nach den letzten Triggers und so, angefangen, random schwarze Leute, dunkle Brüder und Schwestern auf der Straße einfach zu approachen und sagen, teach me about colorism. Was habe ich für Vorteile dir gegenüber? Ich versuche mir der Sache bewusst zu werden, weil das so...
Noch ökonomische Faktoren,
es ist so beknackt, ne?
Also du bist natürlich auch nochmal in einer anderen Situation. Ist ja natürlich auch in einer anderen Situation als jetzt derjenige, der aus Mali gerade so quasi vom Boot gestiegen ist und da drüben im Görlitzer Park steht.
Ja, aber es ist so absurd, dass ich mir darüber trotzdem Gedanken machen muss, weil ich mache es eigentlich, um Rücksicht zu nehmen auf die Brüder und Schwestern, die drunter leiden.
Ja.
So. Weil sie in Anführungszeichen dunkler sind, benachteiligt sind durch, ne, wie gesagt, durch die optische Trennung zwischen uns. Und ich aber, während ich versuche, das loszuwerden, je mehr ich ihnen nicht Mitgefühl zeige, aber Anteilnahme an diesem Feeling, was sie da haben, uns trotzdem gleichzeitig intern weiter auseinanderbringe, was genau das ist, was damit eigentlich bewirkt werden soll, und gar nicht mehr weiß, dann wohin mit mir?
Ja, weißt du,
das so irre so. Das
ist, was man nur geben kann, wenn man so quasi drüber.
Ja, wir haben halt alle unsere Prozente so, weißt du. Jeder hat das. Manche haben es mehr, manche sind heller als ich, haben es doller erlebt, manche sind viel dunkler als ich, haben es weniger erlebt oder. Aber in Deutschland, in jedem Land ist das halt vertreten so.
Ich glaube,
ne?
Was ein gutes Konzept ist, halt über die Grenze hinweg, ist sowas wie Solidarität.
Ja, absolut. Ja,
also wirklich auch den anderen quasi in seinem Kampf anzuerkennen,
genau. Und
ihn in diesem Kampf zu unterstützen und sich halt eben zuzuhören. Aber da wolltest du gerade noch was dazu
sagen. Ach so, wegen Jamule. Die Geschichte habt ihr schon
gehört. Ja, sag, was hast du zu sagen?
Oder du wolltest irgendwas sagen mit dem Zuhören.
Ja, das war mit Jamule. Ich habe da mit dir ein bisschen geschrieben. Ne? Ich meinte so, ja, ich habe meine Meinung gesagt zu diesem Statement von Jamule und so. Ne? Ich meinte so, ein paar Sachen kamen einfach nicht so from the heart rüber, weißt du, ich meine.
Yeah.
Und dann schreibe ich in den Kommentaren so, war ein bisschen sauer, weil da hat sich so ein Mädchen hat sich eingesetzt für die Schwarz-Community, meinte so, ey, ich als Kanaken, so und so und so, wir müssen die mehr unterstützen. Da. Ich fand das übertrieben nice. Habe auch gesagt, ey, I really appreciate that. Shout out to you, I forgot your name, I'm so sorry, aber... War richtig krass. Und habe ich geschrieben, so, das geht doch nicht klar, so, dass du ein Statement bringst mit einem schwarzen Rahmen, so, 3 Monate nach Blackout Tuesday. Come on, now, that's so disrespectful, man. Und dann habe ich halt mal ein bisschen meine Meinung erzählt, so, ne. Und dann auf einmal kommt einer aus der Ecke, wer bist du und du, dass du jetzt hier so rumholst und so. Ich meinte, ey, ich unterstütze meine Community, ich sag, dass es nicht klar geht und ich habe keine Angst, meine Meinung zu äußern. So.
Ja.
Ich denke mir so,
sure.
Ich meinte so, ey, du bist gerade nicht in einer Position, wo deine Meinung irgendwie zählt. Ich meine das nicht gemein oder so, aber manchmal müssen auch einfach privilegierte, in Anführungsstrichen, Menschen verstehen, dass wenn schwarze Menschen angegriffen werden, sie, also deren Meinung wert, weiß ich meine?
Nee, ja.
Und das ist nicht irgendwie gemein gemeint. So, ich bin auch halb weiß, so. Ich habe nichts, überhaupt nichts gegen weiße Menschen. Warum sollte ich was, weißt du? Aber... Right. Manchmal müssen einfach Menschen verstehen, so, dass sie ein bisschen so, ihr Education, weißt du, sie sollen ein bisschen so, bevor ihr eure Meinung äußert, macht doch ein bisschen, you know.
Research.
You know, research.
Research the fuck out of this topic.
Ist egal, welches Thema es ist.
Information
so.
Age, so wake the fuck up, genau, do some
egal,
research.
Genau, you know what I'm saying, my brother? Egal, um welches Thema es geht, ob Racism, was auch immer, weißt du, Homosexuality, was auch immer, so, wenn es irgendwie sowas ist, wenn du nicht in der Position bist, wo du angegriffen bist, dann versuch ein bisschen, dich darüber zu erkundigen, versuch die Sexism, Grenzen zu verstehen, Alter, weißt du,
whatever it is.
Das ist doch nicht schwer. Do your research and then you can state your opinion. That's my mentality, so.
Word, danke schön.
For real.
Was hat er gesagt? Hat er dann nochmal drauf reagiert?
Der wollte mich fertig machen.
Auf so eine Ansage reagieren die Leute ja immer wahnsinnig empfindlich.
Mhm. Naja, aber da waren schon ein paar Leute, die mochten das, auch Weißer meine Kommentare geliked. Mhm. Aber manche so, er meinte, ja, du bist ja so, du bist ja, dir geht's ja so schlecht in Deutschland und so, ich bin ja so privilegiert und so. Ich sag mir, guck mal, was ist los mit dir? Warum machst du das jetzt? Why are you doing it about you right now, bro?
Ist das relativieren. Das ist eine bleibende Müllkrankheit. Ich weiß auch nicht wozu, aber das ist einfach
bleibende Müllkrankheit.
Das Einreiben in, ja. Ich wasche meine Hände in Unschuld, aber so, du wäschst deine Hände in deiner eigenen Spucke,
Digga. Ich glaube, das verstehen die Leute nicht, dass es da eigentlich nicht um Schuld geht.
Überhaupt nicht,
Weil, aber
es geht das um Gerechtigkeit, es ist eine Haltung,
fühlen sie sich halt eben angesprochen. Mhm. Also deshalb so, ey, ich bin doch ja nicht schuld daran, dass das hier vor 300 Jahren passiert ist. Außerdem, ich bin ja auch ein Arbeiter oder ein arbeitsloser Arbeiter oder was weiß ich, was dann immer kommt. Aber es geht nicht um die Kategorie von Schuld.
Word.
Genau. So,
und Schuld ist einfach auch ein schlechter Ratgeber. Das macht halt einfach auch...
ist so.
Das beeinflusst die Entscheidung einfach negativ und deshalb, es geht um Zuhören, um das anzuerkennen, dass jemand sich angegriffen fühlt, was nicht schwer ist eigentlich.
Ja, aber ich denke auch so...
Und um Solidarität.
Ja, auf jeden
Fall. Ich glaube, was wahrscheinlich auch weißen Leuten mit am schwersten daran fällt, ist einfach dieses, es ist so, ich habe das schon so oft gehört, aber ich will es mir nicht fertig anhören. Mhm. Und nur der Anfang davon, dass ich es mir vielleicht nochmal anhören muss, pisst mich schon so an, dass ich allein schon in diesem Moment, in diesem winzigen Moment, wo mich das anpisst, schon angepisst bin darüber, wie angepisst du darüber bist. Obwohl du als betroffene Person, aka ich als betroffene Person, es geht nicht um Recht oder Meinung in diesem Moment. Eine viel, viel größere, das kann man nicht aufwiegen, die Betroffenheit ist halt auf meiner Seite, die du nie nachempfinden wirst. Und davon angepisst zu sein, macht den Raum einfach zu absurd, so dass viele Leute echt die Nerven verlieren und dann halt physisch werden, so. Aber selbst wenn sie es nicht werden, ist das auf jeden Fall eine Art von Silencing, so, die jetzt ganz, ganz, ganz lange in Deutschland schon täglich halt betrieben wurde, so was sich zu Alltagsrassismus entwickelt hat, was sich zu Businessrassismus im Rap sogar entwickelt hat. Und man muss halt einfach weg aus dieser, einerseits aus dieser Opferscheiße so und andererseits aber wirklich die Sachen genau adressieren und sagen, hey, das, was gerade passiert ist, boom, ich pack's jetzt hier wie Podcast, pack das in den Raum und sag, ich spreche schnell darüber jetzt mit euch ganz schnell und sage genau, was passiert ist und wie es macht, dass ich mich fühle. Egal, ob ihr jetzt sagt, ich bin jetzt eine Heulsuse oder ihm passt immer was nicht oder so. Nein, die Zeiten sind einfach nur vorbei, wo wir das Tag für Tag schlucken.
Ich hatte neulich so ein Gespräch auch mit Gillette Eiche und da ging es auch darum und sie saß ja zum einen nach Hanau und zum zweiten ist sie halt eben auch selber von diesem NSU 2.0 getroffen.
Ja, schrecklich.
Hat da eben auch Todesdrohungen bekommen und zugeschickt bekommen. Und wurde per SMS auf ihrem Handy angeschrieben. Also die haben ja wirklich alle Daten. Das ist schon auch ein bisschen eklig.
Ja, ist abartig. So, die sind viel zu gut beschützt, diese Leute.
Na, vor allem sind sie auch mittlerweile halt ziemlich gut organisiert und mit in die bewaffneten Kräfte hinein halt organisiert.
Ja,
und
das ist halt sehr komplett verwoben jetzt alles schon.
Das ist einfach auch das Eklige daran.
Ja.
Aber dann sitzt sie da in einer Talkshow, ihr gegenüber sitzt Bosbach, der Özdemir.
Was macht er?
Özdemir ist von den Grünen.
Özdemir von den Grünen, also Bundestagsabgeordneter. Und Bosbach ist von der CDU und dann sitzt da noch irgendwie so ein Polizeipsychologe oder sowas. Und das dann im Spiel. Also sie regt sich auf. Sie sagt halt einfach, hey, hallo, ich werde bedroht und so weiter. Und die Polizei kümmert sich nicht darum. Und das ist irgendwie hier gängige Praxis.
Ja.
Und im Spiegel steht dann, ja,
verliert die Nerven.
Sich aufgeregt hat, hat sie ihrer Sache keinen guten Dienst erwiesen, so quasi. Wo du dich wirklich fragst, so, hey, warum regen sich die anderen?
Komplett abgeschmettert nicht auf? Halt, so, ja.
Ja. Die Frage ist ja eigentlich, also so quasi,
weil es schon normal geworden ist.
Auch so, warum regen sie sich eigentlich die ganze Zeit auf? Warum sind sie denn so laut und warum haben sie so ein unterirdisches Niveau? Die Frage ist ja eher, warum regst du dich nicht auf?
Ja.
Hey, das ist deine Realität, das sind eure Institutionen, die dafür verantwortlich sind.
Ja.
Dafür seid ihr verantwortlich, als Politiker, als was der jemals auch in seinem Leben für Funktionen gemacht hat. Aber warum regen die sich nicht darüber auf, dass diese demokratischen Grundstrukturen dieses Landes hochgradig gefährdet sind.
Ja, für die sieht die Sanduhr von beiden Seiten gleich aus, weißt du, ich meine.
Die sehen halt keine Farben.
Ja, die sind halt farbenblind.
Steiger, ich weiß gar nicht, ob ich mich nach Musik spielen fühle, aber wahrscheinlich schon, ne? Lass mal Musik auf die Playlist packen. Ich hab lustige Sachen geschickt bekommen. Zum ersten Mal eine Kappa hat ein Arsenal an Geheimtipps. Ich hab yes. Tom Hengst geschickt bekommen. Und ich war schockiert. Wir bekommen ja oft so, ne, Pressemails mit, jo, hier könnt ihr mal reinhören, das ist mein neuer Dings. Und so, und manchmal auch von offiziellen Labels, manchmal so von Promotern, manchmal von einfach von random Kids, die oft genug unsere E-Mail-Adressen gehört haben und dann so ihre Spotify-Links schicken. Aber Tom Hengst kam auch, glaube ich, von einer Promoterin und auch mit so einem Text, ja, und jetzt, der macht alles anders und jetzt der neue Dings. Und ich war so, ja, alles klar, schreibt jeder. Hör das an und war so, Digga, der ist tight. Ja, das ist geil. Ja. Pack ich auf die Playlist mit seinem neuen Song, der, ich habe ihn mir aufgeschrieben, ich sag euch gleich, wie der hieß. Das gilt. Was packst du drauf?
Lucio.
Ja? Mr. X?
Keine Ahnung.
1919.
Ist, glaube ich, letzte Woche schon rausgekommen.
Okay, geil.
Hast du einen Geheimtipp, Kappa?
Ja, King of Rap von mir. A.k.a. Hurensonität. Hurensonität von Kapus. In Klammern King of Rap Remix.
Ist der auf Spotify?
Nein. Okay, dann von mir Gläserrücken.
Der ist sogar schon drauf, aber ist egal, machen wir nochmal drauf. Das geht.
Du hörst ja meine Musik.
Natürlich.
Ich vergesse immer so,
weißt du, ich meine so. Ich glaube, das war zu Radiozeiten. Ich glaube, da hatten wir noch eine andere Playlist. Wir packen hier nochmal rauf. Gläserrücken von Kapus. Candice, irgendein Geheimtrack, den du gerade platzieren willst.
Wir haben so viel geredet, wir können
viel. Oh shit, ja. Also ich mag auf jeden Fall.
Du bist doch größter Lil Durk-Stan. Mach doch jetzt einen krassen Lil Durk.
Durk, OTF, Gang, Only the Family. Shout out to my family too. Big New Malika, you bist the shape. Auf jeden Fall OTF, Dicker. Lil Durk ist zu krass, ja. Wir machen mal OTF, aber Memo 600 ist krass. Check the score, ist krass.
Okay.
Themen der Woche.
Rest in peace, George Floyd. Rest in peace, Tonun Bob da. Rest in peace, Uri Jalloh.
Ey, Uri Jalloh, das ist das Stichwort auf jeden Fall. Die News hatte ich eigentlich schon letzte Woche. Es ist jetzt tatsächlich ein neuer Sonderbericht nochmal rausgekommen.
Ja.
Aus Sachsen-Anhalt, und der Rechtsausschuss des Landtags von Sachsen-Anhalt hat wieder festgestellt, es gäbe keinen Tötungsverdacht, es gibt keinen Mordverdacht.
Cover up, Täterschutz ohne Ende.
Es ist unfassbar. Uri Jalloh, also nochmal zur Erinnerung, er ist damals festgenommen worden, auf eine feuerfeste Matratze gelegt worden, an Händen gefesselt, auf dem Rücken, in der Zelle in Dessau untergebracht gewesen, und am nächsten Morgen war er verbrannt.
Angezündet.
Eigenen Feuerzeug, das er in irgendeiner Tasche noch versteckt hatte, angezündet.
Die haben Brandbeschleuniger auf der Matratze gefunden. Wo soll der herkommen?
Also es gibt ein alternatives Gutachten, genau, wo das nämlich festgestellt wurde, dass da halt einfach Benzin über ihn gegossen worden
Das ist Death in Custody. Einer von vielen Fällen. Es gibt noch viel ekligere Geschichten, aber die sind ungefähr, also vom selben Kaliber, aber auch viel noch, ihr könnt euch vorstellen, was Frauen auch erleiden müssen, die in ähnlichen Zuständen verhaftet werden. Da gehen halt noch teilweise noch schlimmere Sachen einher, halt auch sexuelle Übergriffe und so. Allereklichster Natur. Aber hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt in so einer finsteren Ecke landen. Trotzdem ist das alles tägliche Realität in Deutschland, nur es findet hier halt hinter sehr dicken Türen statt und Leute denken, dass das nicht zum Leben gehört, aber es ist auch ein Teil von Deutschland.
Also das wollte ich auf jeden Fall nochmal loswerden, diese Uri Jalloh-Geschichte, weil die begleite ich jetzt auch schon seit mehreren Jahren immer wieder und habe da so ein Auge drauf.
Ja, ich
aber
auch.
Das ist echt wirklich.
Aber wie werden da, also aus welchem Anlass wurde dann ein neues Gutachten gemacht, nur damit dann festgestellt wird, ist alles wie vorher?
Es gibt eine Betroffeneninitiative, auch eine Angehörigeninitiative, die sich seit Jahren drum kümmert. Es gibt ja auch
jedes Bruder.
Jahr noch Dessau im Januar eine Demo, die daran erinnert, und es ist einfach...
Das ist der bekannteste Fall von vielen leider.
Dieser Initiative auch zu verdanken, dass die halt so hartnäckig dranbleiben, weil die betreffenden Polizisten einfach nie zur Rechenschaft gezogen wurden. Und da ist halt einfach ein Chorgeist zu spüren. Also, da ist Täterschutz, wie du
in höchstem Maße, ja.
Anwaltschaft in Sachsen-Anhalt hat da, die Staatsanwaltschaft in Sachsen-Anhalt hat da anscheinend überhaupt kein Interesse dran, dass dieser Fall halt wirklich mal korrekt aufgerollt wird.
Ja. Und dafür wurde jetzt auch kein Track gemacht wie Adriano damals oder so. Es gibt leider keine schwarzen Initiativen sonst, die sich irgendwie auf der Straße wegen solchen Sachen kurzschließen oder so. Aber zum Glück gibt es Gruppen. Ich würde sagen, ganze Telegram-Game und so gibt es auf jeden Fall bestimmt so an die 100 Gruppen oder so, denke ich mal, deutschlandweit. Nur bis jetzt ist halt immer noch das Problem, dass wir nicht städteübergreifend durchgehend connecten, weil alle wollen erstmal lokal ihr Ding machen und aufbauen, aber es gibt auch Leute von uns, die lieber raus sind, so wie ich, und mich kannst du, ich renne immer so, du kannst mich eigentlich auf den Boden setzen und ich bin wieder in Funktion, weißt du? Aber ja, wir müssen uns einfach kurz schließen und unsere Bereiche definieren und dann werden wir auch einiges voranschieben.
Das war ja, was du vorhin gesagt hast, auch, dass du das Gefühl hast, es gibt kein, oder dass aus deiner Sicht ist keine einheitliche schwarze Community in Deutschland existiert.
Ja, Afrozensus ist ja unterwegs, die erste Zählung, so klingt super eklig, aber soll einfach eine Zählung sein von schwarzen Leuten in die Wege geleitet, um festzustellen, wie viele schwarze Menschen überhaupt in Deutschland leben, um politisch auch mit Zahlen untermauern zu können und handfeste Statistiken und so uns da vorweisen zu können und da, was wir jetzt alles benachteiligt sind, wo wir es halt locker beweisen können, ohne immer dieses Klagelied zu singen, sondern halt dann schwarz auf weiß in dem Papierstaat auch sagen zu können, hier sind die Dokumente, lest euch das in Ruhe durch und guckt nach, aber es ist das, was hier draufsteht, plus teilweise noch weit schlimmer, ihr wisst, was hier sonst noch so alles vertuscht, also ja, du hast ist das Ohr auf jeden Fall jetzt offen, denke ich mal.
Du hast gar nicht Rest in Peace Breonna Taylor gesagt, ne?
Rest in Peace Breonna Taylor, die Liste Frauen, geht weiter. Alle Frauen auch.
Ja, yeah, for sure.
Mann, ich konnte mir nicht alle Namen merken.
Es zu viele, Digga, zu viele.
Es sind so viele. Nur weil ich die Namen nicht sage, heißt es nicht, dass ihr nicht mit uns seid. Aber ja, Justice will prevail.
Ja. Aber habt ihr das Gefühl, dass sich irgendwie was verändert durch diese Black Lives Matter Bewegung, die jetzt gerade auch teilweise ein bisschen populär ist?
Black Lives Matter, das amerikanische supporte ich nicht so, weil ich da auch mehr Trennung, also ob man es jetzt Zufall oder gelenkt oder wie auch immer nennen will, da ist auf jeden Fall mehr Trennung im Spiel als Unity, dadurch, dass halt ne, die sexuelle Geschichte da und das ganze Gender-Ding und so halt mitschwingt, nicht, dass das nicht seine Daseinsberechtigung und ein Recht auf Protest und so hat, aber es bringt uns halt wieder intern auseinander und nicht zueinander. Auch alle diese Leute waren schwarz, bevor ihnen Sachen passiert sind oder bevor sie feststellen mussten, was sie an Problemen mit ihrer Orientierung jetzt durchleiden müssen, waren sie auch schon schwarz. Und wie gesagt, wie viel einem von der eigenen Community angetan wird oder von außen, ist vielleicht in eurer Haut kaum noch messbar und das ist auch schlimm, weißt du, ich fühle da auf jeden Fall mit. Aber man sollte nicht Frauen gegen Männer aufbringen, Männer gegen Frauen aufbringen. Die schwarze Familie ist sowieso zerstört worden, in Spirit schon, weißt du, wie ich meine, in Amerika sieht man es am dollsten so. Aber einfach, das ist halt Kernarbeit, die man nicht rückgängig machen kann, wenn Leute halt da Disunity fördern durch diese Themen, die uns immer wieder sagen, wie verschieden wir doch sind. Ja. Weil so haben sie uns eh von Anfang an getrennt, um uns zu zeigen, guck mal, ihr seid doch so unterschiedlich. Ihr seid nicht wie die seid nicht wie ihr. Wow. Afrika war vereint, bevor Europa gekommen ist, das ist ein Fakt. Hätten sie uns nicht die Unterschiede die ganze Zeit unter die Nase und um die Ohren gerieben, wären wir nicht bis heute in Streit mit uns selber um jeden kleinen Scheiß.
Gar nicht auch, also ich glaube, ich weiß, was du meinst, dass so jetzt so verschiedene Identities gegeneinander ausgespielt werden.
Ja, also quasi wir haben am meisten Disunity von allen. Also ich meine, egal ob auf dem Bildungssektor, auf dem religiösen Sektor, auf dem spirituellen Sektor, auf dem Artist-Sektor, politischen Sektor. Nirgendwo gibt es so viel Uneinigkeit wie unter schwarzen Leuten.
Aber nichtsdestotrotz ist da nicht auch das Konzept irgendwie der gegenseitigen Solidarität, des gegenseitigen Unterstützens in den Befreiungskämpfen wichtig. Und es gibt keine befreite Gesellschaft, wenn nicht alle Teile
richtig,
befreit sind.
Richtig, richtig. Also, weißt du, das ist übel, das ist essentiell. Du sagst das, das ist essentiell, aber von uns, die Leute wissen es nicht, weil das Ego oft noch mit der Verletzung, die weitergetragen wird, so sehr im Vordergrund steht, dass viele Leute dann halt die Beherrschung verlieren und nicht ihre Gefühle aus der Gleichung rausnehmen können und nur die Fakten beäugen und vielleicht auch mal den Messenger sein lassen und mit der Info so umgehen, dass sie halt für die Leute verdaulich ist. Deswegen brauchen wir auch dringend Code Switches. Also Code Switch im Sinne von, lass ein anderes Wort finden als N-Wort oder ein anderes Wort finden als schwarz oder ein anderes Wort finden als halbschwarz oder Mulatte oder sonst irgendwas, was aus der Tierzüchtung kommt oder irgendeine perversierte Scheiße war, mit der wir alle heute nichts mehr anfangen können. Weil, wie gesagt, eure Idee in diesem Leben war es nicht. Aber ne, wem willst du das erklären, der draußen gefühlt ohne Haut rumläuft und einfach nur noch sein Unterbewusstsein quasi allen zum Fraß vorwirft, weil es versucht, irgendwie allen recht zu machen und das alles schluckt. Braucht man sich auch nicht wundern, wenn die irgendwann durchdrehen.
So, ne? Ganz kurz auch noch, bevor dieser Black Lives Matter Movement überhaupt was bringen kann, bewirkt, muss erstmal die Community unter sich, die schwarzen Menschen in der Community, within that community, die müssen sich erstmal respektieren Word. Und lieben. Yeah. Wir brauchen kein Black on Black Crime. Yeah. Wir brauchen keine Männer, keine schwarzen Männer, die that talk down on black women. Wir
oder
brauchen,
andersrum.
Genau, wir brauchen keine schwarzen Frauen, die Männer, die jeden schwarzen Mann als irgendwas, ja, die einfach keinen Respekt hat für einen schwarzen Mann. Diese Liebe fehlt einfach zwischen schwarzen Männern und schwarzen Frauen.
Was ich auch an der Stelle sagen muss, ist, das angeht, ist Deutschland einfach auch ein Schwellenland. Weil wir haben viele schwarze Leute, die zwar hier leben, von denen wir erstens nicht wissen, wie viele, aber viele und auch noch mehr, die kommen. Aber diese amerikanische Sicht auf, wie wir uns gegenseitig zu behandeln haben,
ja, Mann.
Feuert auf jeden Fall voll in die falsche Richtung, auch mit unterstützt durch Rap und was weiß ich, Worldstar Hip-Hop und den ganzen Schrott, sobald du irgendwie im Internet Unlimited Get to America sehen kannst als schwarze Person, ziehst du es dir vielleicht rein, wenn du nicht irgendwie jetzt belesen bist oder gerne viel Fernsehen guckst oder so, was auf leider viele Leute zutrifft, dann ziehst du dir das rein und you start acting out like that and acting up like that und ziehst uns alle mit in Dreck so, aber am Ende lebst du nur eine Neurose oder ein Trauma aus, was du eh gespeichert hattest. Aber you don't necessarily need to let other people trigger that shit or trigger it yourself just because you feel that's cool or something. Weißt du, wie ich meine? Weil, Digga, wir haben alle früher Menace to Society geguckt und Tupac gehört und bla 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 bla. Trotzdem kann ich als Double das N-Wort sein lassen. Also wer bist du, dass du es immer noch unbedingt sagen musst?
Ja, und
in
auch
Rap
einfach,
oder sonst irgendwas, weißt du, wie ich meine? So, oder diesen ganzen Gangshit und so.
Ja.
Drill jetzt und so bla bla bla. Wir haben nicht UK-Verhältnisse, wir haben nicht Paris-Verhältnisse.
Wir haben Chirac-Verhältnisse.
Wir haben nicht Madrid-Verhältnisse, wir haben nicht Warschau-Verhältnisse.
Ja, und vor allem,
alle unsere Nachbarländer
ja
haben tatsächlich keine Ghettos.
Das ist das auch, was
ich Deutschland sagen. Hat kein Ghetto, nochmal einmal für alle.
Safe.
Kommt aus eurer Seifenblase raus, boom, let me bust the bubble. Deutschland still has no Ghetto at all. Ja. Das Wort Ghetto ist deutsch und Deutschland hat keins. Warum? Ihr müsst den Standard und ihr messt den Standard jeden Tag an allen Ghettos weltweit, aber nicht an den deutschen Brennpunkten und Hotspots.
Genau,
aber weil sie immer noch genau das sind und noch keine Ghettos. Ihr wollt das nicht. Ihr wollt das nicht. Wir brauchen diesen Scheiß hier nicht rüber channeln oder rüberholen, weil wenn es da ist, dann ist es zu spät und keiner kann es rückgängig machen. So. Ja. Die meisten von euch haben keine
also
Familie an sowas verloren.
Als einen Bereich definiert, aus dem man aus eigener Kraft schlecht rauskommt, dann gibt es hier schon auch Bereiche, die ghettoisiert sind.
Nein, also, ich meine,
aber nicht im Vergleich,
Sinne von Violence und von rechts
Gang Violence
rechtsfreien
und so.
Räumen
Mord,
und Fäden Alter. Und diesen ganzen wirklichen
Daily Mord einfach,
Warfare
genau.
Wann, wie oft, wann wird in Deutschland denn
will keiner, weißt du so.
Ja, nichtsdestotrotz ist es so ein bisschen gefährlich, wenn man anfängt zu vergleichen, weil dann kannst du sagen, ja okay, also dort gibt es keine Ghettos, aber guckt euch mal St. Petersburg an und guckt euch mal dann Rio de Janeiro an und dann guckt euch mal noch Kigali an. Oder
ja, aber selbst die schlimmsten Ecken in Deutschland haben nicht Daily Homicide Rates von fucking 5 bis 8 Leute oder so täglich, wie wo ich herkomme oder wo sie herkommen.
Da möchte ich dich sehr, sehr unterstützen.
Und das will ja auch keiner.
Genau.
Aber warum warum steuert Rap die ganze Zeit in diese Richtung?
Nee, das glaube ich.
Alles gut. Ich wollte nur mal kurz sagen, so diese ganze Sache, so dass mir fehlt ein bisschen so die Realness, so, cause like ich finde so, es gibt Menschen, die wollen es daraus schaffen und es gibt Menschen, die wollen ein Part von dieser ganzen Ghetto-Community, Ghetto-Ass-Lifestyle sein, weißt du?
Wozu, weißt du? Für euch noch ist das Flavor, aber
genau.
Wenn du wirklich Leute an sowas verlierst, weil Leute den Flavor so ernst genommen haben, dass sie in verirrten, unkontrollierten Momenten wegen sowas töten und das dann auch noch glorifizieren oder Leute deswegen verraten, zurückkommen und deswegen trotzdem glorifiziert werden, der moralische Kompass kannst du so weit drehen gegen den Uhrzeigersinn, wie du willst, aber je öfter du drehst, desto du kannst es nicht rückgängig machen.
Und ich will ganz kurz, sagen, so egal, ob man Mucke macht, ich bin jetzt neu im Game, weißt du, ich meine, ich mache auch nicht lange, aber sowas, I know what I'm talking about. Und ich weiß, dass, egal ob du rappst, du kannst rappen, du musst nicht vom Ghetto kommen, um krass zu sein, du musst dich irgendwie flexen. Man muss einfach ehrlich zu sich selbst sein, sich selbst lieben. Du musst nicht schwarz sein, um Rap zu machen, du kannst weiß sein und der krasseste Motherfucker sein. ist scheißegal, du, nur weil du schwarz bist, heißt nicht, dass du krass bist. You know what I'm saying?
Und du kannst einen harten Track machen, ohne dass du jemanden erschossen haben musst oder zusammengeschlagen haben musst. So, weil was das ja mit sich bringt, ist so die Suche nach Stress. So, du wirst, weißt,
Also,
guck doch in den härtesten Ländern, wie hört sich denn die Musik an, die am meisten gehört wird. Das ist fröhliche Musik. Ja. Wo wir herkommen, kommt fröhliche, bunte Musik. Warum? People know the violence. Warum sollten sie überhaupt sich mit Musik, was so ein machtvolles Tool ist, wieder in Zustände zurückholen, die eigentlich nur Scheiße hervorbringen? Weißt du, wie ich meine?
Aber jetzt guck dir doch mal diese Videos an, die hier in Deutschland laufen, wie die Videos von Bones und Jesus oder dieses Kokain-Video von Raff.
Ich war früher selber in den Videos von den Jungs unterwegs.
Das ist ein Film,
Inszenierung als Film gemischt mit, hey, die sind ja wirklich so drauf und die gehen da wirklich hin und die haben da wirklich auch die Connections und so weiter. Und das ist ja das, was die Kids irgendwie fasziniert. Und das ist ein Teil der Popkultur.
Popkultur, allein schon, wie konnte das überspringen? Weißt du, es wäre so, als hättest du die Rapkultur übersprungen und ist jetzt in Pop schon. Koksen ist das neue Kiffen oder was? Digga, unterschreibe ich nicht. Anti-Flex forever. I hate cocaine with all of my being. Nur deswegen trage ich Adidas. Koks hassen ist bei mir ein Sport. Keine Schleichwerbung. I hate cocaine. Es gibt nur einen weißen Teufel und das ist Cocaine.
Four Blocks ist Teil dieser Popkultur.
Ja.
Ja. Anscheinend gibt es ja irgendwie so diese Faszination irgendwie des Gefährlichen.
Ja, natürlich. Leute,
ja, solange man sich selber von abschotten kann.
Wann hat das angefangen?
Wenn das vor deiner Haustür ist, ist das ja nicht
so geil. Ich weiß noch, als in den 2010ern oder so es langsam anfing, da stand auch noch teilweise, habe ich noch in der WG gewohnt mit anderen Leuten, da stand ein Fernseher rum, der war manchmal an. Ne? Und dann lief so Schwachsinn wie, was weiß ich, NTV ohne Ton oder so. Oder irgendein Bullshit-Nachrichtensender ohne Ton halt. Und immer wenn keine Nachrichten liefen oder Werbung, war einfach eine 8-1er-Doku. Oder immer irgendwie Knast-Dokus oder
die gefährlichen US-Gangster.
Genau. High-Crime, OK-Shit und halt und auch am Ende zunehmend ganz viel Biker-Stuff. Und in der Zeit haben wir so viel Zulauf bekommen aus ganz Deutschland in Hamburg von Leuten, die unbedingt in die Biker-Szene rein wollten. Und da jetzt auch größtenteils auf Fuß gefasst haben, weil die mit offenen Armen natürlich auch irgendwo empfangen haben, die Stabilen von denen, je nachdem. Und das hat mich auch, was geht hier ab? Das müssen die sich doch denken können, dass Leute aus kleineren Gegenden und so dann in die Städte kommen. Deutschland hat generell, sogar Berlin, und ich liebe Berlin, Berlin ist zum Glück größer als Hamburg. Früher als Kind dachte ich immer, Hamburg muss die kleinste Stadt Deutschlands sein. In der 5. Klasse habe ich erfahren, dass Berlin größer ist als Hamburg und auch die einzige Stadt ist, die größer ist als Hamburg und bin aus allen Wolken gefallen, weil ich dachte, fuck, alle Dortmund riesig, Stuttgart riesig, Kiel, Hannover, München, oh, muss riesig sein. Nein, sind alle kleiner. Ja, okay, ja, toll.
Warum dachtest du das?
Vom Klang her, die Städte, die waren so fremd und dachte ich, oh, Stuttgart.
Ich meine, warum dachtest du, warum kam dir Hamburg so klein vor?
Weil ich komme von da und ich habe schon fast alles gesehen.
Alles gesehen, kenne alle.
In jeder, ja, genau.
Durchgespielt.
Genau.
Hamburg hat so ein Zentrum und ganz viel so Schlafstädte und die sieht man halt nicht von der Größe her, oder? Da kommt man ja nicht hin.
Doch schon. Also Hamburg ist ziemlich dicht an dicht so. Und wie gesagt, ich bin im Süden geboren, aber habe fast überall in Hamburg eigentlich gewohnt. Über diese, weiß nicht, 31 Jahre oder so, wie ich da geblieben bin. Trotzdem gibt es Ecken, wo ich sagen kann, kenne ich nicht jetzt den Weg hierher. Raus finde ich immer, aber hin, keine Ahnung, wie ich jetzt da hingekommen bin. Aber ich kann trotzdem sagen, ich kenne Hamburg wie meine Westentasche. Auf Zufall finden wir da raus, aber es gibt keine Zufälle, du weißt. Kompass regelt, ich finde immer meinen Weg.
Eine Sache, wo Fiction in Real Life übergeht, ist zurzeit beim Bushido-Prozess gegen Arafat.
Davon habe ich nichts mitbekommen. Alter, bitte, teach me.
Die Spitze der Gänsehaut in der Luftröhre.
Das ist nämlich wirklich, wirklich ein Faszinosum. Also ich habe das jetzt diese Woche, da ich ja im verwaltungswissenschaftlichen Sumpf versunken war, auch nur so am Rande mitgekommen, aber er hat anscheinend jetzt
drei Tage lang hintereinander ausgesagt. Danke, Bruder.
Und im Spiel steht irgendwie so am Anfang, hat aber schon noch einigermaßen ruhig und bleibt ruhig und macht immer wieder Notizen, am Schluss ganz aufgebracht. Also Bushido packt wirklich aus dem Labelalltag.
692.
Der Richter fragt, warum haben sie denn die Vollmacht nicht widerrufen. Also Es gab ja die Geschichte, dass Arafat Abou-Chaka...
Also das musst du keinem erklären. Das musst du keinem erklären. Weiß jeder,
warum haben sie ihre Haare noch nicht Regenbogenfarben gefärbt?
Wo sind die, warum? Wo sind die Grills?
Wo sind die Barren?
Warum haben sie ihre Generalvollmacht nicht widerrufen?
Ja.
Ah, sorry, vergessen.
Geil. Sag Bushido. Ja. Geil, das ist
großartig. Ah,
also, habe ich einfach.
Stecker, den müssen wir mal wieder in die Sendung einladen.
Ich trainiere auch immer diese Antwort. Aber meistens, also am besten ist dieses: Ich kann mich an nichts erinnern.
So ist es. Das
egal, hat was Herr war.
Helmut Kohl schon gebracht. Als er
von gefragt dem habe ich das.
Ich auch.
Geil.
Manchmal geht es einem so: Hey, kann sich gerne nichts erinnern.
Ich kann mich an nichts
erinnern. Ich habe aber gegessen in der Zeit. Was ist denn jetzt der aktuelle Stand? Gibt es da irgendwas, was nach außen gelangt ist an Informationen?
Mittlerweile sind auf der Zeugenliste die zur Vernehmung irgendwie, also das Gericht hat jetzt irgendwie bekannt gegeben, welche Zeugen es vernehmen möchte. Farid Bang und Kollege.
Wo sind die Barren?
Es gibt ja diese Geschichte, dass Arafat...
das macht nochmal 20-Minuten-Tracks von beiden Camps.
Auf seinem Handy sämtliche wird geil, Anrufe... Bestimmt. Gespeichert hat, wo er andere Rapper vielleicht bedroht hat oder
der mit typ. Denen geredet hat.
Dieses Handy ist ja der Staatsanwaltschaft in die Hände gefallen oder der Polizei in die Hände gefallen. Die haben das ausgewertet und jetzt wollen sie alle, die auf diesen.
Alle, die bedroht wurden, soll man sagen.
Geil.
Sag doch mal. Ich meine, wir haben es hier schon auf Tape, aber.
Das ist Karma, weißt du? Ich meine, das hast du davon, wenn du die ganze Zeit die Fresse aufreißt, die ganze Zeit einen harten machst und dann vor deiner eigenen Paranoia, Digga. Den kürzeren ziehst, weißt du, was willst du machen jetzt, Alter? Du hast dich vor ganz Deutschland ausgezogen.
Das ist auf jeden Fall.
Ich hab die Mucke noch nie gefeiert, sogar als Kind nicht. Alle meine Leute, sogar meine Leute aus Hamburg sind geschockt, wenn diese, du bist nicht mit Bushido aufgesagt. Ich sag, nein, Alter. Ich trage heute in 2020 Boxerschnitt mit Übergang von Seite, von hinten nach vorne, aber ich habe nie Bushido gehört. Punkt. Wozu? Das klang immer wie abgelesen. Das
ist ein Erlebnis, da muss man dranbleiben. Ich glaube, an dieser Stelle möchte ich mal die Konkurrenten vom Bild-Podcast Innere Sicherheit oder Sicherheit auf die Ohren empfehlen, weil Peter Rosberg ja...
Ich habe neulich, also der kniet sich konkurrenzlos. Der ist richtig drin, ne?
Der ist richtig drin.
Aber das ist so, ich habe mir das 5 Minuten reingezogen, das ist so unangenehm. Der macht dann immer so Rap-Insider und so. Und so da hat ja Animus dann auch die Zeile gerappt, dass er beim Major aufwacht. Und
Hat der nicht auch eine Aussage gemacht?
Animus?
Ja. Na, Animus, ich habe bei Mr. Rap neulich vorbeigescrollt und so eine, du kennst so, ahnst du, das ist neue Clickbait. Die machen jetzt immer so neue riesen Schlagzeilen, so wo voll der wilde Scheiß steht und dann sagt das gar keiner in dem Video.
Bro, das ist seit 20 Jahren.
Ihr macht auch so? Fuck! Wo bin ich hier bloß gelandet?
So, dann hab ich aber noch
immer wenn ich denke, ich bin raus, ziehen sie mich wieder rein.
Hey. Eine Breaking News habe ich noch.
Erzähl mal.
Rap.de macht zu.
Das habe ich mitbekommen, ja. Hey. RIP. RIP, Leute.
Ich war noch nie auf der Seite. Haben die eine Zeitschrift?
Nein,
ist
ja.
Ist das gut da? Sie hatten gibt es ein Feriencamp?
Steiger hat es erfunden.
Ach so. Das war dein Projekt, oder was?
Ich habe es nicht erfunden.
Er hat es mal übernommen.
Wer hat es erfunden?
Eike Fex.
Okay.
Er hat es mal übernommen, hoch und wieder runtergewirtschaftet und dann abgegeben.
Ich finde sowieso...
Oder?
Also
kann man so sagen,
guck mal,
oder?
Ihr habt doch Ahnung von sowas. Wann ist Hip-Hop-Journalismus so... Eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, Hip-Hop-Journalismus ist größer als Rap in Deutschland. 2,5, knapp 3 Jahre lang.
Wie, wann?
Da habe ich wenig Rap gehört zwar,
aber
musste nur von der Relation her, ne, musste feststellen, dass wenn ein Rapper ein Album rausbringt, von einem Kreis von ungefähr 5 Artists, dann saure Kohlen, du weißt. Von 5 Artists ungefähr jemand ein Album ausbringt, dann ist er aber auf 3 bis 4 Kanälen oder so jeweils mit einem 40-Minuten-Interview über dieses Album am Start.
Es war auf jeden Fall eine
das
Zeit
Album
lang.
Dauert vielleicht 40 Minuten, Digi, aber du machst nur
du redest 190 so Minuten. Und du redest gar nicht über die Musik vor allem.
What the fuck?
Voll geil. Nee, es war auf jeden Fall eine Zeit lang.
Hä, das muss die Schuld von den Medien sein, weil...
Die Medien? Nee, guck mal, das Ding ist, dass ich glaube, Ruse ist irgendwann ins Game geplatzt und hat mega lange Interviews gemacht immer und hat mit allen... ich Kopf und Kragen gelabert und hat dann irgendwann, also dadurch ist dann hiphop.de gewachsen und alle anderen waren so, lange Interviews, okay, das ist das Ding. Und je länger das Interview ist, desto mehr Werbung kannst du schalten.
Ja, kann ich nicht gut heißen. Kann ich nicht gut heißen.
Heißt keiner hier gut?
Ja.
Hast du einen falschen Hals bekommen?
Nee.
Wir hassen lange Gespräche, deswegen machen wir Podcast.
Ich bin komplett antisozial, also ich habe das auch auf dem Track gesagt, da hat mir aber die Luft gefehlt, aber die fehlenden Namen sind eigentlich Toxic und Ruse.
Stimmt, du hast einen, eine Zeile, die hast du nicht becken können.
Ja.
Yeah.
Ja, aber nichts gegen euch persönlich. Ich finde einfach diese, das hat, ist mir einfach aufgefallen in dem Moment, dass es mehr Gelaber als Barren gibt. Und seitdem schreie ich auch die ganze Zeit, wo sind die Barren? Und dann kam erst die neue Generation mit Hälfte des Tracks klingt wie Telefonsex. Weißt du? So. Ja, manche Leute, du weißt auch, die Leute in deiner Parallelklasse oder so, manche Leute, das Hälfte des Tracks, eigentlich der ganze Track Adlibs, das ist so wie, wollen sie noch ein bisschen Kaffee in ihren Zucker, so. Die machen ganze Track Adlibs und dazwischen so 5 Worte, vielleicht manchmal wiederholen, vielleicht reimen sich manche, aber der Rest sind eigentlich Adlibs und vom Ding her sind auch die Reime aus Adlibs.
Ich hab neulich ein Dings,
sind so 2 Tracks, die parallel.
Ich hab ein Interview gesehen, 16 Bars holt immer so Newcomer raus, lang bevor die irgendwo ein Interview geben die den Interviews und sagen so, ja, okay, und interviewen die so eine halbe Stunde. Mhm. Und Jin Kalle war da und er hat gesagt, ja, Texte, ne, ich schreibe die immer so in 5 Minuten, irgendwas, bla. Mhm. Und dann so Adlibs, sitze ich schon manchmal 2 Stunden dran.
Boom, boom, das meine ich, so ist das heute. Und einerseits finde ich das geil, aber ich weiß nicht, ob Leute wissen, auf wen das zurück zu verbuchen ist, ne? Übelste Adlib-Revolutionäre waren auf jeden Fall, auch in der Zeit von Migos schon. Migos kennt ja jeder, ist jetzt nicht die erste Erwähnung. Die erste Erwähnung ist OG Mekko. Gute Besserung, ich hoffe, dir geht's bald besser. OG Mekko war krasse Maschine auf jeden Fall. OG Mekko, Waka Flocka, Gucci Mane und Shawty Low, OJ the Juice Mane und dann irgendwann Migos. Die haben alle Adlibs revolutioniert. Seitdem macht die ganze Welt nur noch Tracks aus Adlibs, habe ich das Gefühl.
Aber eigentlich muss es vom so Gefühl herkommen.
Ja.
So, weißt du, wie ich, wenn ich rappe, so.
Dann nochmal ein paar Tracks jetzt an dieser Stelle und dann habe ich eigentlich noch einen Brief und dann.
Bro, wir sind so Überlänge, Alter. Das
wollte ich noch sehen.
Aber auch, guck mal, ne? Wir sitzen hier oben im Red Bull Studio und die Lichter sind aus. Wir sitzen gerade uns im Dunkeln gegenüber in den Red Bull Studios und trinken Red Bull Ginger.
Nightcast.
Und es ballert.
Wir bleiben wach.
Okay, was ich willst du? Noch
Le Juice, das habe ich neulich schon mal empfohlen. Diesmal den Track Soir.
Anzu, in meiner Gegend.
Anzu, Digga. Anzu ist ein.
Shoutout
Anzu.
Young Bock, komm mal bitte aus Hamburg.
Spielen wir auch jede Woche.
Stimmt, kennt ihr schon längst, wa?
Spielen wir jede
Woche. Du hast ja auch Geschmack, Mann.
Aber als King. Welchen Track in meiner Gegend?
Bitte?
In meiner Gegend?
Ja. Weil ich muss nochmal Shoutout geben an den Bruder, weil er spricht auch über all diese schweren Themen, die wir heute hatten. Aber sehr laid back. Und es ist nicht anstrengend, ihm zuzuhören. Und das ist schon gekonnt. So. Trotzdem an alle in der neuen Generation, es ist trotzdem gut, mehrsilbige Reime zu haben. Mach nicht so lazy, Digga. Streng trotzdem an alle in der neuen Generation, es ist trotzdem gut, mehrsilbige Reime zu haben. Mach nicht so lazy, Digga. Strengt euch mal an und so. Weißt du, wenn ich frag, wo sind die Barren, ihr müsst sofort Barren droppen, auch voreinander. Wenn ihr voreinander zu cool seid, um zu rappen, Digga, habt ihr die Culture nicht verstanden, Digga. Muss mal ein bisschen den Leistungsdruck erhöhen wieder. Weißt du? Make Hip-Hop great again, würde Boogie sagen. Weißt du, wie ich meine? Ich bin in Berlin, Digga, wo soll das denn sonst klappen? Die haben, weißt du, wie die sich früher genannt haben, Boogie Down Berlin, das heißt eigentlich Boogie Down Bronx, aber okay, Berlin, Graffiti, Weltstadt, heftig, Hip-Hop, ja, okay, geil. Aber jetzt, wenn jemand fragt, wo sind die Barren, spuck Barren, sonst du hast keine und jeder weiß das. Weißt du, das muss ein neuer Albtraum werden, dafür sorge ich.
Es sind Briefe an dich und an mich, es sind Briefe an uns.
Ich schreibe euch an einem grauen Sonntagnachmittag. Finde eh, die Farbe des Sonntags ist grau, aber kein tristes, eher ein zeitloses, ruhiges, ein stillstehender Schleier. Eigentlich bin hier Dings auf dem Papier bestimmt Bildungsbürgertum, aber im Moment arbeite ich. Leiharbeit, Montage, Leuchten verkabeln und stanzen.
Sympathisch.
Ich habe nicht den blassesten Schimmer von wirklicher linker Theorie, aber immer wenn ich durch die verschiedenen Werkhallen streife, wird mir bewusst, wie real soziale Klassen, Ausgrenzung, Ausbeutung, beschissene Lebensumstände, Ungewissheit, Krankheit, Trauma und Schmerz sind. Mhm. Messbar, alles ist messbar, eine Welt voller Zahlen und Quantitäten. Eine Welt voller Gegenwart, wie wenig Platz für Emotionen, Interessen, dein inneres Leben besteht, wenn du am Fließband funktionieren musst, deine Arbeit und deine Leistungsfähigkeit dich bestimmt. Und dann Raucherpause, erschöpfte, aufgedunsene Gesichter, gelbe Zähne, man schweigt oder redet über Geld oder Urlaub oder über den Alkohol am Wochenende. Das, was einen über Wasser hält, das Leben erträglich macht, ist auch gleichzeitig das, was einen daran hindert, sich gegen die Verhältnisse aufzulehnen. Nicht nur in der Montage, generell. Steiger, was macht man da, wenn man so erschöpft ist und keine Wahl hat, weil irgendwie das Essen auf den Tisch kommen muss? Ich will mich weigern zu denken, dass man dieses Spiel mitspielen muss. Und das geht zwar auch, aber dann halt auf die Kosten der anderen. Ich bin jung. Ich frage mich, wie es ist. Ist das das wert? Was ich gleichzeitig auch erfahre, dass man nur den anderen hat, dass ein kleines Lachen, eine Hand auf die Schulter legen, Fremde grüßen, Kaffee ausgeben, nach den Kindern fragen, die wirklich wertvollen Dinge sind. Vielleicht auch mit dem Gabelstaplerfahrer flirten. Ich frage mich, wie viele Boys, Shoutout an Massiv, ich frage mich, wie viele Boys hier wohl die Boss-Transfo machen. Weil, was man sagen muss, es läuft auch extrem viel Kontra-K. Und manchmal erwische ich mich dabei, wie ich mitsumme. Weil es mich und die ganze Abteilung durch die monotone Arbeit bringt. Du schaffst das. Und dann treffe ich einige Stunden später meine Freunde, gewandt in ihren Vintage-Garderoben, behangen mit Chanel und Perlenketten. Und es wird diskutiert über Sexismus und Rassismus und Kunst. Aber ich frage sie, was treibt dich wirklich um? Und die Antwort ist, Geld. Ich will für meine Eltern sorgen, ihnen ein besseres Leben ermöglichen. Und dann denke ich, es ist alles das Gleiche. Und ich denke an den Gabelstapler-Atzen Erik, der zu Modus Mio-Playlist mitperformt und von Montag bis Freitag die gleiche blaue, schwarze Jogginggarnitur trägt. Und an Dietmar, der viel Müll erzählt und irgendwann mit dann zwischen zwei Zigarettenzügen Bilder von seiner drogensüchtigen Tochter und ihrem Sohn zeigt. Und an Buja mit den kaputten Zähnen und den Augen in zwei verschiedenen Farben und seinem irren Lachen. Und dann dreht sich langsam mein Kopf und ich fange an, Kontra K zu summen, mein Anker, der einzig sichere Hafen. Liebe Grüße, Svenja.
Gänsehaut, was für Leute uns schreiben. Danke, Svenja, für diesen schaurig schönen Brief.
Sehr poetisch, Svenja.
Okay, Leute, ich würde sagen, lasst uns alle nach Hause fahren. Es waren sehr viele wichtige Sachen, die gesagt wurden. Deswegen hört das alles nochmal und nochmal und nochmal.
Es ist auch nur der Anfang von diesem Gespräch.
Das ist eh der Joke, ne?
Wir helfen uns alle gegenseitig, wenn ihr auch untereinander, auch als weiße Leute, euch beibringt, was, wozu wir nicht den Nerv haben, euch das beizubringen. Aber wenn wir das sehen, dass ihr das untereinander macht, geht bei uns jedes Mal die Sonne auf.
Das ist der Witz.
Also in meinem Gesicht sieht man das, ich kann das nicht verstecken, aber so, wir freuen uns trotzdem, wir freuen uns alle. Wenn ihr untereinander was dafür tut, und egal, ob wir es mitkriegen oder nicht, aber ich weiß, ihr bringt euch auch gerne Sachen untereinander bei, also... Ja. Just keep on teaching, weißt du. Ihr macht sowieso bei denen auch einen derbe guten Job damit. Und ja, einfach am Ball bleiben, ne? Ist der Anfang auf jeden Fall.
Ey, vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart.
Bless up, RBG.
Danke, dass wir hier sein durften, ja.
Ja, danke, dass wir da sind.
Und Candice, packt mal in den Tracks auf Spotify, dann können wir die auch in die Plays packen.
Ich mach doch jetzt alles klar.
Yes, yes.
Weil kommt Candice.
On the come up. Candice. Deutschrap History Maßnahme kommt auch bald raus. Wahrscheinlich eher auf YouTube, aber auch neue Releases sind auf jeden Fall geplant. Von Seite EP von mir kommt auch bald. Thermoflash auch. Und Matt Schwarz wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
Los geht's.
Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.